Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddy Mielke und Matthias Killing.
Eine neue Woche, ein neuer Podcast, eine neue Folge Run Racing, der Motorsport-Podcast. Wir sind zu dritt, Eddy und Timo, alle da. Guten Tag.
Moin.
Guten Tag, Matthias.
Jungs, erstmal müssen wir natürlich mea culpa sagen, allen unseren Fans gegenüber. Letzte Woche, ich meine, wir haben lange überlegt, ne? Es gab einfach keine Chance, eine Folge zu machen. Ich habe Nachrichten bekommen, erzürnte Nachrichten von Fans oder erzürnte Fans vielmehr, die gesagt haben, ey, was ist los mit euch? Ich warte hier Dienstagmorgen, ich will es hören und ja, sorry, ne?
Ja, scheiße. Ich habe auch so ähnliche Nachrichten gehabt, tatsächlich, denn es gibt Leute mittlerweile, die sie unseren Podcast so als morgendlichen Weg zur Arbeit einplanen und wenn der dienstags nicht kommt, dann haben die eine scheiß Anfahrt zur Arbeit anscheinend und das war ganz geil. Da hieß es eben, ja, wie soll ich denn jetzt den Tag überstehen? Der komplette Podcast fehlt in meinem morgendlichen Ablauf, also ja, ganz nett, dass mittlerweile der Podcast so viel Reichweite bzw. Emotionen schafft.
Wir haben es einfach ja nicht geschafft, Eddy. Es war terminlich nicht machbar, ne?
Nee, ganz genau, weil ich sehe ja deshalb, das sieht zum Glück der geneigte Podcast-Hörer gerade nicht, ich sehe ja deshalb ein bisschen geschreddert aus, weil ich aus der Eifel komme. Also im Gegensatz zu euch Urlaubsburschen hatte ich das dritte Wochenende in Folge Eifel. Ja, und nachdem wir ja zweimal mit der DTM da waren und zwei Wochenenden das Wetter traumhaft war, habe ich mir schon gedacht, als ich Mittwoch angereist bin, also ich bin Mittwoch schon hingefahren, weil 24-Stunden-Rennen halt, das ist halt ein bisschen länger, die Wetterrache der Eifel kommt. Und ich kann euch sagen, die Wetterrache der Eifel kam. Das war so pitschepatsche nass, das war richtig ätzend vom Wetter her. Und von daher ging es letzte Woche einfach terminlich nicht bei uns dreien.
Aber ich kann dir erst mal eins sagen, mein Freund. Also mich hier als Urlaubshasen zu bezeichnen, ist schon mal eine ganz grobe Unverschämtheit. Ich sehe, du verfolgst meine Instagram-Seite nicht. Promi-Boxen, Hamburg-Rotenbaum-Tennisturnier. Der Einzige, der hier nach Urlaub aussieht, das ist der Kollege Scheider.
Geil. Ja, ja, natürlich. Ich sag dazu erst mal nichts.
Matthias, weißt du was? Ich glaube, du hast sogar recht. Aber Promi-Boxen, Hamburg, Rotenbaum Tennis. Da hast du 37.000 Assistenten, kriegst alles von Hintern getragen, inklusive Mettbrötchen. In der Eifel sah das so aus, dass ich die Mettbrötchen für meine Crew besorgen musste. Ja. Ne? Also ich bin losgegangen im Fahrerlager mit Maske, schön und ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ich neben den vielen, vielen Stunden, die ich kommentiert habe, da auch noch gelaufen bin an diesem Wochenende, um Mettbrötchen zu besorgen. Du hast da richtige Hochglanzproduktionen gehabt, sei dir ja auch gegönnt. Aber das nochmal zur Erklärung, nur damit der geneigte Zuhörer versteht, Podcast letzte Woche Montag aufnehmen ging einfach nicht. Ne? Der Scheider war, glaube ich, auf dem Rückweg von der Rallycross-WM.
Richtig, so sieht's aus. Also ich war tatsächlich auch unterwegs.
Wie war es denn eigentlich? Also wie war Rallycross bei dir? Wo wart ihr?
In Riga? Riga, Latvia. Also eigentlich ein Rennwochenende, wo ich große Hoffnung hatte, dass wir dann ganz gutes Wochenende haben könnten. Könnten aus dem Fall, weil es erstmal anders kam, zweitens als man dachte. Fing im freien Training an beim Tire Clean, das ist ja bevor wir losfahren quasi einmal der Vorstartbereich. Da ist mir gleich mal die Kardanwelle abgerissen, das heißt kein freies Training für mich. War schon mal scheiße. Dann im ersten Heat ausgefallen mit Elektronikproblemen, nach dem Sprung Auto gelandet, stehen geblieben auf Platz 2 liegend. Und so fing der Samstag so schlecht an, dass ich dann nicht mal ins Semifinale gekommen bin. Mein Teamchef hat dann verzichtet, weil ich 13. war und nur die ersten 12 kommen ins Halbfinale. Der hat verzichtet für mich, dass ich aufrutsche. So, er war 12., ich 13. Somit bin ich doch ins Halbfinale gekommen. Stand in der letzten Reihe, bin dann 4. im Semifinale geworden, was das Maximum war in dem Moment. Also nicht so ganz geil. Und Sonntag war mir gut. Da sind wir dann aus der zweiten Reihe im Semifinale los, sind 3. im Halbfinale geworden, hatten dann aber einen Kontakt mit Bakkerud, der mich angegriffen hat. Unsere Autos haben sich verhakt. Er schlägt links brutal in die Mauer ein, mit Krankenwagen und allem, was dazugehört. Wow. Mich haben sie aufgrund dessen disqualifiziert, weil sie die Situation ich habe jemanden von der Strecke in die Wand geschoben, bewertet haben. Bakkerud kam ins Krankenhaus, kam zurück, Gott sei Dank alles in Ordnung. Hat aber die Situation genauso wie ich gesehen. Wir haben uns einfach verhakt und ich habe weder einen bewusst weggeschoben noch sonst was. Somit war die Situation so, dass ich aber dann nicht starten durfte im Finale aufgrund der Disqualifikation, weil sie rot gemacht haben und direkt eine Sache beurteilt haben, die sie weder von den Fahrern gehört hatten, noch von den Kameras gesehen haben. War natürlich stinksauer, stand im Vorschuss im Finale, wo hätten wieder ganz wichtige Meisterschaftspunkte mitgehen können. Und das wurde dann nichts, weil wir disqualifiziert wurden, fälschlicherweise. Und der Rennleiter hat sogar nachher noch, nachdem er die Bilder gesehen hat, nachdem er dann auch mal gesprochen hat mit dem einen oder anderen, gesagt, das war wohl eine krasse Fehlentscheidung. Ja, das war mein Wochenende.
Da fällt mir ja gar nichts mehr zu ein. Kommst aus der Eifel mit uns, DTM, machst da 37.000 Corona-Tests, ja, und fliegst nach Riga und dann sowas. Aber ja. Timo, erklär mir mal ganz kurz, wie können sich denn eure Autos verhaken? Also wir verhaken uns manchmal beim Kommentar verbal, das weiß ich. Aber wie geht denn das physisch?
Ist in der Tat so, dass also in Riga ist es dann Turn 2, eine mittelschnelle Kurve, sag ich mal, dritter, vierter Gang. Da kommt so ein Rallycross-Auto, sag mal, quer ums Eck, in Anführungszeichen, so ein Four-Wheel-Drift, was wir ja sehr oft in der Rallycross-Szene eben auch haben. Das heißt, dann beim Driften lenkst du automatisch ein Stück weit gegen. Das heißt, die Räder schauen aus dem Rathaus raus. Und ja, ich so leicht rausbeschleunigen und er so innen daneben. Und ja, durch das Gegenlenken von ihm und durch den Drift verkantet sich quasi sein vorderes Rad, was leicht aus dem Rathaus raus zeigt, dann quasi irgendwo in meiner Karosse und dabei versetzt das Auto, verspringt so, dass er dann quasi im 45-Grad-Winkel in eine Mauer abgebogen ist. Und das relativ unsanft, weil das war nicht mal eine Mauer, das war so ein Erdwall, wo das Auto dann quasi von 120 auf 0 innerhalb von nix war sozusagen. Und das hat in seinem Genitalbereich doch ordentliche Schmerzen gegeben. Und ja, genau. Also war nicht so geil für ihn, aber natürlich alles blöd gelaufen. Aber shit happens.
Hat mir mal bei der Siegerehrung am Lausitzring, kann ich mich auch an Schmerzen im Genitalbereich erinnern, zugefügt von einem gewissen Timo Scheider.
Das habe ich nie mitgekriegt, das war nicht on air, was war da los?
Ach, unser lieben Kollegen Eddie und vor allen Dingen unser lieber Kai Salzmann und auch der Herr Mielke und ach nicht, der Herr Mielke eigentlich noch gar nicht so, musste mir noch mit einweihen, glaube ich, oder Matthias? Der hat noch gar nicht müssen in dem ganzen Spiel mitgemacht. Nein, bis hat er, jetzt. Hat er noch nicht. Da ist immer so, nee. Der Gag ist immer vorbeilaufen und einmal so entweder der Mikro oder vielleicht ein Ablauf, irgendwas im Genitalbereich kurz mal zu platzieren.
Zu streicheln.
Und
Nee. Da mach ich auch nicht mit. Das ist in meinem Alter gefährlich.
Ja. Pass auf, volle,
vor allen Dingen, wenn Kai Salzmann beteiligt ist,
mach ich da überhaupt Eddie, pass nicht auf. Volle Mixed Zone, alle DTM-Fahrer, alle stehen da und so weiter. Timo geht mit seinem Mikrofon an mir vorbei, trifft mich unglücklich, also er toucht zu, ja, trifft mich aber so, ist jeder Mann, der uns zuhört, hallo liebe Frauen, ihr fragt mal eure Männer, die erklären euch das. Da gibt's so
spezielle
Stellen, da tut es dann richtig scheiße weh. Ey, und ich bin auf die Knie gegangen vor Schmerzen, vor allem DTM-Fahrern. Das war so lustig.
Ich habe kurz gedacht, scheiße, was ist jetzt passiert? Ich habe mich auch sofort extrem schuldig gefühlt und fand es dann erst im zweiten Moment wieder lustig, aber er saß da für einige Sekunden, fast schon Minuten am Boden mit Tränen in den Augen. Und ja, liebe Frauen, es gibt tatsächlich einen Bereich an den Hoden, der ist alles andere als angenehm, wenn man da so auf dem Fahrradsattel oder im Fußball oder beim Handball da mal unglücklich getroffen wird.
Im Handball? Wie kommst du denn jetzt auf Handball?
Ja, einfach schon, da, wo man Bälle in die Eier kriegen kann.
Halt. Naja, du, aber Handball-Torwart, also ich habe so ein, bei der DTM habe ich immer so einen Schutz an. Wenn ich mit Timo Scheider unterwegs bin, komme ich nur noch mit Tiefschutz DTM. Aber ich will sowieso über DTM mit euch sprechen. Also zwei große Themen, die mich jetzt am Wochenende beschäftigt haben. Zum einen die DTM vom letzten Wochenende, aber da vielmehr auch das, was mit dem Blick in die Zukunft und dann natürlich das 24-Stunden-Rennen. Aber erstmal DTM, Timo, du hast es verpasst, ehrlicherweise. Und trotzdem wirst du es natürlich genau erstens mitverfolgt haben. Zweitens haben wir dich per Ticker irgendwie auf dem Laufenden gehalten, nicht nur sportlich, sondern vor allem erstmal mit der großen Pressekonferenz von Gerhard Berger und dem Blick in die Zukunft. Es sieht nicht so schlecht aus, dass es mit der DTM weitergeht. Der DTM-Chef Gerhard Berger hat verkündet, also weiterfahren zu wollen unter einem GT-Reglement, die nennen das GT Pro. Und die DTM 2021 soll eben stattfinden, dann mit neuen Fahrzeugen. Und jetzt sind alle Teams, alle Hersteller, alle, die da draußen so unterwegs sind, herzlich eingeladen zu sagen, hey, wir wollen da mitfahren. Ich fand das erstmal eine mega geile Nachricht, weil es so ein schöner Blick in die Zukunft auch ist und vor allem dieses Bild bestätigt, was ich so naiv immer gemalt habe. Vielleicht gibt's bald 8 Marken, vielleicht haben wir Lamborghini dabei, Ferrari dabei, whatever. Ich fand's mega, Timo. Wir konnten nicht drüber reden. Eddie, wir haben uns ausgetauscht, aber auf deine Meinung bin ich da gespannt. Siehst du das realistisch?
Also ich bin ja auch jemand, der gerne dann das sagt, was er denkt, ne?
Deshalb haben wir diesen Podcast
hier. die Nachricht erstmal super. Also ich finde es aller Ehren wert, wie ein Gerhard Berger für die Zukunft der DTM kämpft. Ich war ja auch der neuen DTM ein Teil von der ersten Stunde ab dem Jahr 2000, deswegen liegt mir das Thema natürlich auch sehr am Herzen. Ich muss aber ein ganz großes Aber sagen. Und dieses Aber ist immer noch, und das liest man zwischen den Zeilen von den Sportchefs, ob es jetzt bei BMW ist oder bei Audi ist, das muss auch jemand bezahlen. Und das Zahlen sollen die Teams machen und die Sponsoren. Und da gibt es maximale Unterstützung von den Herstellern in Sachen Teile in Form von, wir liefern den Service, ihr könnt bei uns kaufen, etc. pp. Ich bin immer noch sehr kritisch, wie das finanziell funktionieren soll. Also da gibt es vielleicht 2, 3, 4 Teams, die das können. Die Frage ist, haben wir dann das Niveau? Haben wir dann aufgrund der Situation, dass die Finanzen nicht die gleichen sind, wenn ein Werk dabei ist, Top-Fahrer zu engagieren? Oder müssen wir zwangsläufig aufgrund der Finanzprobleme, die die kleinen Teams haben, die privaten Teams haben, dann auf Müller, Meier, Schulz, und das meine ich nicht despektierlich für irgendwelche anderen GT-Fahrer, aber ich muss auch sagen, wenn wir sagen DTM oder GT Pro, wie es auch immer dann heißen wird,
DTM, hat er gesagt, ja, der Name bleibt. Der Name bleibt
was
DTM.
Für Marketingzwecke auf jeden Fall gut ist, aber haben wir überhaupt die Chance, diese Namen, die man aus der DTM sich wünscht, die man gerne sehen und hören möchte, haben wir überhaupt eine Chance oder haben die Teams überhaupt eine Chance, sich so eins leisten zu können, um dann eben auch den entsprechenden Reiz für den Fan draußen zu setzen, oder schafft man das nicht? Also das ist eine ganz offene und ehrliche Frage, weil die Jungs, die jetzt in der DTM unterwegs sind, ich glaube, selbst der Schlechtverdienste in der DTM, ich glaube, selbst der ist nicht bezahlbar für ein Privatteam.
Das ja, ich gebe dir da völlig recht, Timo, weil ich komme gerade vom 24-Stunden-Rennen und ich habe da mit GT3-Fahrzeugen am Wochenende zu tun gehabt. Erstmal, Matthias, du hast recht mit deinem Bild, was du da immer malst. Gibt ja genügend geile Autos auf dem Markt, ne? Beim 24-Stunden-Rennen habe ich mich jetzt mit James Glickenhaus zum Beispiel getroffen, der diesen Glickenhaus baut, der da in einer Sonderklasse beim 24-Stunden-Rennen immer mitfährt, der ja schon gesagt hat, ja, ich habe mich mit den DTM-Leuten getroffen, ich könnte so ein Auto bauen, in Windeseile, das ist nicht das Problem. Die entscheidende Frage wird sein, wer bezahlt die ganze Chose? Ich habe auch mit vielen Fahrern gesprochen, die nehmen das Ganze natürlich positiv, aber die große Kernfrage ist die, die Timo gerade stellt, wer bezahlt die Party, wer bezahlt die DTM-Party? Das wird nicht Gerhard Berger sein. Bisher waren es dann immer die Werke, die dann gesagt haben, komm, wir bringen 4 bis 6 Audis hin, wir bringen unsere BMWs hin mit unseren Fahrern, die Fahrergagen sind sowieso von uns bezahlt. Das kann aber ein Phoenix Racing nicht. Das kann aber Abt Sportsline nicht. Einfach mal aus dem Lameng irgendwie dann eben halt diese ganzen Gagen, das, was da benötigt wird. Und von daher, und wenn ich auf den Kalender gucke, Freunde, heute Nacht, als ich zurückgefahren bin aus der Eifel, da habe ich das erste Mal einen dicken Pulli angezogen, nämlich meinen Timo Glock Hoodie. Und da habe ich das erste Mal gedacht, es ist Herbst. Und es ist auch sprichwörtlich Herbst für die Finanzierung einer zukünftigen Saison in der DTM. Das ist verdammt, verdammt, verdammt spät. Und wir haben dieses Jahr nur 16 Autos. Aber eben diese 16 Autos haben wir auch, weil die Werke dahinter stehen. Und wie das jetzt ein kleineres Team bewerkstelligen soll, da bin ich mal wirklich sehr, sehr skeptisch.
Ja, also wo ich dir recht geben muss, also ich unterschreibe das auch so, Eddie, auf jeden Fall, was funktionieren kann, und das funktioniert ja in GT Masters und Co. ja auch, dass die Teams solche Autos kaufen oder auch finanzieren, das ist auch relativ für schmales Geld möglich, sich so ein Auto zu leisten als Team. Für mich gibt es nur eine Variante, dass jetzt zumindest die Werke in Sachen Fahrer auch da unterstützen, dass die sagen, pass auf, der steht eh auf der Payroll bei uns, der wird aber erstmal runtergestuft in seinem Gesamt, weil die Anforderungen bzw. die Forderungen, wie sie jetzt momentan in der DTM an Fahrergagen gezahlt werden, die werden die Hersteller nicht mehr zahlen, aber die werden vielleicht sagen können, wir geben euch den Fahrer XY. Wenn man aber schon mal ein bisschen mehr ins System gehört hat, dann sind die Verträge, die aktuell in der DTM unterwegs sind, da sind einige, ich würde sagen, fast sogar 70-80% die Verträge ausgelaufen. Und dann wird sich ein Hersteller erstmal zurücklehnen, sagen, wenn du noch fahren willst, dann machen wir das mal minus 80% von der Gage und dann kannst du immer noch überlegen, ob du fährst. Und da sind wir an dem Punkt, den hatten wir schon mal im Podcast irgendwann, dass die Zeit sich im Motorsport gerade brutal ändert. Wir müssen uns alle irgendwie anpassen und müssen wahrscheinlich dann für andere Gagen sagen, ja, oder ich bleib zu Hause.
Aber Und jetzt komme ich mal mit einem großen Aber. Vielleicht bin ich auch zu positiv, was das Ganze angeht. Ich verstehe natürlich die Insights und ich verstehe auch den Punkt, den du da machst oder den ihr beide macht. Ihr seid da natürlich auch noch sehr nah dran. Und trotzdem habe ich wieder diesen auch leicht romantischen Blick auf das ganze Thema und stelle mir Folgendes vor. Also ein Fahrer, dessen Vertrag jetzt ausläuft oder der den dann vielleicht für eine neue DTM oder eine andere DTM, eine GT-DTM verlängert, ist durchaus realistisch, bevor der Fahrer auf der Straße sitzt. Das ist Punkt 1. Da bin ich mir schon mal ganz, ganz sicher. Also wenn ich jetzt junger Rennfahrer wäre, dann würde ich auch sagen, okay, bevor ich gar nichts mache,
natürlich,
dann unterschreibe ich einen schlechter dotierteren Vertrag, zumal ja die Zeiten, wie du richtig sagst, sich sehr verändern. Das ist Punkt 1. Punkt 2 aber ist, und das ist neu, für die Hersteller wird es eine Marketingplattform geben, die es im GT-Bereich so in der Form im deutschen Fernsehen noch nicht, / lange nicht gab, nämlich Live in Sat.1. Das ist eine ganz andere Nummer als eine GT Masters auf Sport 1. Und das ist nochmal eine andere Nummer als, und Eddie, ich ziehe den Hut vor dem Stream, den ihr gemacht habt. Ich habe ganz viel geguckt, aber das ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer, ob ein 24-Stunden-Rennen in einem Stream läuft. Sprich, also die Motivation zu sagen, wir versuchen auch das Thema Marketing, auch übrigens mit Marken, die bisher nicht in der DTM sind, nach vorne zu bringen, das hast du natürlich mit einem TV-Partner wie Sat.1 auf einer ganz anderen Ebene, als das eben in der Vergangenheit mit GT-Fahrzeugen war. Deswegen habe ich da irgendwie Hoffnung.
Ja, Matthias, da gebe ich dir völlig recht. Ich sage jetzt mal zwei Sachen dazu, zu deinem Argument. Zum einen habe ich das ja auch mitgekriegt. Es war ja auch ein Wochenende, als Timo in Riga war, wo unser Chefredakteur anwesend war. Ich glaube, dass es dieses Statement, dieses Bekenntnis von Gerhard Berger zur Plattform DTM wird erhalten bleiben, wie auch immer, nicht gegeben hätte, wenn unser Dreier-Arbeitgeber, nämlich Sat.1, nicht von vornherein gesagt hätte, okay, Gerhard, dann stell du mal ein Feld zusammen. Dann machen wir mit. Wir haben noch einen Vertrag, wir haben noch einen laufenden Vertrag für 2021, die DTM, die jetzt Gerhard Berger ist, mit Sat.1. Also wenn es dieses Statement nicht gegeben hätte, hätte es, glaube ich, das Statement von Gerhard Berger nicht gegeben. Und jetzt sage ich euch mal ein Beispiel zu dem, was Timo da gerade gebracht hat. Ich habe nämlich an diesem Wochenende sehr eng, weil KSM Sportmarketing, Patrick Köp, das ist hier auch ein Bremer, nicht nur uns mit Mettbrötchen versorgt hat, nee, die haben in innerhalb von 6 Wochen tatsächlich es geschafft, ein Auto, ein gesamtsiegfähiges Auto, mit unter anderem Dani Junkadeja auf die Beine zu stellen. Und das will ich euch nur mal erzählen. Ich kenne den Dani Junkadeja aus der DTM. Ich kenne den Dani Junkadeja aus dem Umfeld. Der ist Mercedes-Werksfahrer gewesen. Dann war er bei Aston Martin, hat einen guten Job gemacht. Und der ist natürlich brutalst getroffen worden von dem Rückzug von R Motorsport und Aston Martin aus der DTM. Ihr wisst gar nicht, oder ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht immer eine Kamera dabei hatte, was der für leuchtende Augen hatte, dass der endlich mal wieder ein Rennauto fahren konnte. Also Dani Junkadeja ist da so ein Beispiel, wie es gehen kann mit den DTM-Fahrern. Und das, was du gesagt hast, die müssen dann halt alle Abstriche machen. Das stimmt. Dani Junkadeja ist dafür 10Q Motorsport gefahren und zwar in einem völlig anderen Umfeld als vorher bei Aston Martin. Der hatte bei Aston Martin einen Aston Martin als Dienstfahrzeug bei R Motorsport. Der hatte bei Mercedes einen schicken Mercedes als Dienstfahrzeug. Ja, der hatte jetzt einen Elektroroller als Dienstfahrzeug am Wochenende. Hat genauso gefroren wie die anderen. Die haben sich da in einem kleinen, engen 10-Mann-Zelt mit einem Catering irgendwie versorgt. Haben aber trotzdem Motorsport betrieben. Und das mal so als Beispiel, dass deine romantische Sichtweise des Motorsports eventuell trotzdem klappen könnte. Timo, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, wenn man das einem Timo Glock, einem Mike Rockenfeller erzählt, dass sie solche Abstriche machen müssen. Aber angekommen sind diese Abstriche schon im Motorsport. Sonst wäre Dani Junkadeja leider ausgefallen, kurz vor Schluss, mit dem Mercedes mit der Startnummer 22. Sonst wäre er nicht in der Eifel gewesen. Aber da zählte halt als Endmotivation, ich will nach fast einem Jahr, und das ist ja so gewesen, das letzte größere Rennen, was Dani Junkadeja bestritten hat, bevor er sich den Permit für die Nordschleife eingefahren hat, war eben das DTM-Finale mit R Motorsport letztes Jahr in Hockenheim. Seitdem hat der Lockdown gehabt, seitdem hat der Pause gehabt. Und dem war das völlig scheißegal. Dem war das total scheißegal, dass ihm da keiner den Schirm gehalten hat, wenn er zur Box musste. Der wollte einfach nur Rennen fahren.
Ich gebe dir da vollkommen recht. Das heißt ja, und ich habe auch nicht gesagt, dass es nicht möglich ist, aber ich habe natürlich auch von den großen Namen gesprochen, die in der DTM eben für Furore sorgen, die Fans auch mitunter am meisten vielleicht ziehen. Und da mag ich auch nicht gegen den Dani Junkadeja sprechen, lieber netter Kerl. Aber wenn du natürlich zu Hause sitzt und hast nichts mehr auf dem Tisch, geschweige denn verdienst du Geld mit dem, was du liebst, mit dem Motorsport, dann bist du natürlich für viele Dinge bereit. Wenn du aber natürlich ein Name wie ein Timo Glock als Beispiel bist oder auch ein Mike Rockenfeller oder ein René Rast, die halt momentan richtig schönes, viereckiges Geld verdienen, die einen gewissen Luxus in ihrem Leben haben, dann fährst du nicht für 5,80 Euro im Kreis und sagst, pass auf, für das Geld, da gehe ich zwei Interviews machen, da fahre ich, habe ich das gleiche, null Risiko. Wenn du aber keine Perspektiven hast und keine Optionen hast und quasi angewiesen bist, solchen Job zu machen, damit du überhaupt irgendwas verdienen kannst, dann musst du vielleicht auch solche Dinge tun. Ne? Und dann ist dann der Grat zwischen, wann mache ich es und wann mache ich es eben nicht mehr und was für Namen kriege ich dann eben noch, das wird sich zeigen. Wer ist wie kompromissbereit? Ich glaube, das ist so ein bisschen das ganze Thema.
So, ich glaube,
auf der anderen Seite, pass auf, Matthias, auf der anderen Seite nochmal eben zu deiner wie du es immer nennst, romantischen Verklärung in Sachen GT-Autos. Da gebe ich dir ja schon die ganze Zeit recht mit deinem Argument. Und wie gesagt, ich komme jetzt direkt aus der Eifel, bin auch auf dementsprechend geschreddert. Aber eins kann ich euch sagen, das ist den Fans, dem Zuschauer, wenn ich mir den Zuspruch so angucke, den wir mit unserem Stream erreicht haben, das ist den Fans letztendlich echt scheißegal. Ich glaube sogar, dass die GT-Autos, wenn ich mir das jetzt angucke, der erste BMW-Sieg mit dem Rowe BMW seit 10 Jahren in der Eifel, wenn ich das gesehen habe, wie ernsthaft die Hersteller das auch betrieben haben beim 24-Stunden-Rennen. Sowas muss auch in Sprintrennen möglich sein. Und wenn es 10 Wochenenden sind, die Autos sind da, die Autos sind geil, die Autos klingen gut, die Autos liefern richtig fettes Racing und wir brauchen keine Class One Prototypen. Das ist
völliger Quatsch. Im Gegenteil,
Hauptsache Timo, Autos.
Ganz kurz, im Gegenteil, ich glaube sogar, dass wir, und jetzt bin ich noch mal ganz kurz Fan, ich glaube sogar, dass es eine Riesenchance ist, eben dieses Class One-Thema hinter uns zu lassen. Ja, Balance of Performance, reden wir bestimmt gleich auch noch drüber, ist ein Ding. Aber die Karren sehen endlich wieder aus wie Anfang der 90er in der DTM, als ich nämlich meinen eigenen M4 oder meinen 3er BMW oder meinen 190e irgendwie erkannt habe, damals in der Zeit, wo er noch auf der AWUS irgendwie gefahren worden ist. Und das kommt ja zurück. Die Leute erkennen ihr Serienfahrzeug wieder heute. Da musst du ja genau hingucken. Ist das jetzt ein BMW oder ein Audi?
Also die Entwicklung in den letzten Jahren war ja eh Schrott, wenn man ehrlich, also Schrott in Anführungszeichen, jetzt nicht falsch verstehen. Aber das war ja, was wir Fahrer immer gesagt haben. Ist doch scheißegal, wie das Ding aussieht und ob das nochmal eine halbe Sekunde schneller fährt oder nicht. Am Ende muss der Sport passen auf der Strecke. Und ich habe es auch schon mal gesagt, da könntest du, wenn du die 16 Jungs in Leihkarts mit 5 PS Leihkarts im Kreis schickst, ist es auch geil zum Anschauen, ja, weil da auch alles gleich ist und weil es funktioniert. Da muss nicht ein Hightech-Rennauto im Kreis fahren, damit es für den Fan geil ist. Und da gebe ich dir vollkommen recht, wir haben eine geile Chance, mit GT-Fahrzeugen geilen Sport zu sehen. Da bin ich komplett bei euch. Da möchte ich auch gar nicht dagegen reden. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, mich auch schon oft gefragt, wir haben ja eine tolle GT-Meisterschaften, auch in Deutschland, warum der Zuspruch fanmäßig da noch nicht größer war. Und da haben wir
weil es nie im Fernsehen
stattfindet. Ja, nein, stimmt ja nicht. Also es war ja in Sport 1 schon seit Jahren unterwegs. Wir haben Sport 1, aber jetzt kommst du wieder ins Spiel und da gebe ich dir vollkommen recht. Wir müssen unserem Fernsehpartner Sat 1 einfach mal ein riesen Dankeschön für diese Möglichkeit eben, beziehungsweise von Gerhard Berger vielleicht sogar viel mehr, in Richtung Sat 1 schieben, denn diese Plattform mit der Medienpräsenz, wie du vorhin schon gesagt hast, wird eine neue Basis bilden und eine neue Chance bilden für viele Teams und auch das für viele Sponsoren wieder attraktiver machen. Auch fürs Marketing, wie du vorhin gesagt hast, also Autos, die man erkennt, sind fürs Marketing, für die Serie, zum Verkauf eines Autos natürlich viel, viel interessanter als irgendein futuristisches Auto, was kein Mensch erkennt und nicht mehr weiß, was für ein Auto es ist. Hättest du eine Silhouette drauf machen können, dann ist ihr plus minus das Gleiche. Und das haben wir bei den GT-Fahrzeugen nicht.
So, und jetzt zwei Beispiele, Eddie, aus dem 24-Stunden-Rennen. Zum einmal das nach dem Restart, das ganze Manöver rund um René Rast und Christoph Haase. Ne? Also ich glaube, das war gigantisch zu sehen, was wie die sich da es gegeben haben. Aber dann eben auch zu sehen, wie BMW nach vorne fährt. Und da habe ich dann auch gedacht, hey, die reden die ganze Zeit davon, dass dieser M6 so alt ist und dass der, also das GT-Fahrzeug von BMW, und dass der alt ist und dass der irgendwie nicht mehr richtig funktioniert und dass er auf keinen Fall in der DTM. Der Kollege Tom Chick auf dem Podium und eben die Rowe-Jungs ganz oben. Ich habe noch gedacht, nee, also hallo BMW, so eine Leistung würde ich mir mal in der DTM wünschen.
Also da kann ich bin das Auto ja selber gefahren und da muss ich dir auch wieder ein bisschen widersprechen. Das Ding ist eine alte Badewanne, ja, ist halt so. Ja. Und Moment, stopp, jetzt kommt's aber.
Wegen Wetter und sonst was.
Regen, ja, auch, aber ich muss auch eins sagen, dieses Auto hat auf der Nordschleife schon immer sensationell funktioniert. Also ich muss auch sagen, ich bin noch kein GT-Auto auf der Nordschleife gefahren, was so schön zu fahren war wie der BMW M6. Aber ich bin sind auch auf anderen Rennstrecken gefahren und da willst du diese Badewanne lieber nicht haben. Ein Reifenverschleiß at its best, das Ding geht um eine enge und langsame Ecke überhaupt nicht. Nach 2-3 Runden fehlt die Traktion. Ist einfach ein altes Auto und das ist ja auch kein Geheimnis, ist ja wie es ist, ne? Da ist auch keine Entwicklung mehr stattgefunden, aber auf der Nordschleife passt das Ding perfekt, also alles, was mittelschnell schnell ist, wie in der Bathurst war das Auto gut, da funktioniert super, es funktioniert auf der Nordschleife gut, es funktioniert in Spa ganz gut, aber dann wird es schon ganz schwierig mit dem Auto, wenn du performen willst.
Ja, aber da sind wir ja beim Thema und deswegen hat, glaube ich, die DTM tatsächlich eine Zukunft, weil da wird ja ein neues Auto homologiert im Hause BMW, nämlich der M4 GT, GT3 und den müssen sie ja irgendwo promoten. Und wo ginge das besser als live in Sat.1 mit uns drei Schneehasen? Das,
leider, ne? Leider ein Jahr zu spät, also heißt zu spät, das ist jetzt leider Gottes, brauchen die noch ein Jahr, bis die Homologation durch ist. Das heißt, die kommen erst 22. Also,
warte mal ab, ich könnte mir vorstellen, dass da eine Homologationsdrehschraube gedreht wird.
Es wäre perfekt.
Aber Matthias, ich gebe dir völlig recht und ich sage jetzt noch eins dazu. DTM, wir sind ja jetzt europaweit ein bisschen unterwegs gewesen schon. Ich bringe jetzt mal eine Idee ins Spiel, weil ich gerade aus der Eifel komme. Wie geil wäre das denn? Weil die Autos, die dort fahren können, haben wir 2021. Wie geil wäre das denn, wenn wir in 2 Monaten eine Pressemeldung lesen, DTM-Comeback auf der Nordschleife. Timo, jetzt bist du mal gefordert. Da habe ich das ganze Wochenende drüber nachgedacht, als ich Martin Tomczyk, Sheldon van der Linde, Philipp Eng und so weiter, ne? Mike Rockefeller war ja leider nicht da, aber mit dem habe ich SMS-Kontakt gehabt, René Rast habe ich gesehen. Als ich die Jungs, die wir ja auch aus der DTM sehen, ich habe Nico Müller getroffen, der sich bei mir beschwert hat, Mensch, Eddie, ich komme hier überhaupt nicht zum Fahren. Ja, warum kam er nicht zum Fahren? Weil es 9,5 Stunden Pause gab wegen des Regens, aber wir reden über ein Sprintrennen und die WTCR hat das ja an diesem Wochenende auch gemacht. Stellt euch mal vor, wie geil das wäre und wie das bei den Fans ankommen würde, wenn wir sagen würden, alles klar, die neue DTM mit GT-Autos fährt auf der Nordschleife.
Ja, mega. Ich meine, Nordschleife und GT-Autos, das passt wirklich zusammen. Es ist mittlerweile ultra schnell auch auf der Nordschleife. Der neue Asphalt hat richtig viel Grip gekriegt. Und mit so einem modernen GT-Auto kann man das auch wirklich gut vereinbaren. Ich meine, da gibt es viele wahrscheinlich, die sagen, das entspricht nicht mehr den Sicherheitsstandards. Aber wir fahren 24 Stunden im Kreis. Da fahren alle im Kreis, die es irgendwie bewiesen haben, die ein Permit haben. Also den Gedanken fände ich nicht so abwegig. Und wenn das kommt, DTM auf der Nordschleife, Alter, dann ist Polen offen. Dann freue ich mich.
Ja, das ist natürlich alle für alle Motorsport-Romantiker auch ein Riesenthema. Auf der anderen Seite, Eddie, ich bin an der Stelle auch bei dir. Wir sind heute sehr beieinander, merke ich. Aber das ist, ja, klar. Also das ist natürlich ein absoluter Traum und das auch zu übertragen. Ich bin mal dann aufs Kamerakonzept gespannt, weil da habe ich mich auch sehr aufmerksam mit zugeguckt beim 24-Stunden-Rennen. Da wird natürlich ganz, ganz viel auch über die Onboards gelöst, weil du einfach diese 25 Kilometer entsprechend gar nicht kameratechnisch abbilden kannst. Das müsste man natürlich dann beim Fernsehen, glaube ich, noch etwas mehr und etwas anders auch versuchen. Da also sprich noch deutlich mehr Kameras auf die Nordschleife zu bringen. Das hat immer Kostengründe, ist völlig klar. Der Heli muss auch fliegen, hat übrigens sensationelle Aufnahmen gemacht, wenn er denn fliegen durfte am Wochenende. Also wirklich sensationell. Ich bin übrigens hier, ich hau das jetzt einfach mal rein. Ich bin hier bei meinem Top dieses Wochenendes und das ist die Übertragung des 24-Stunden-Rennen-Streams, auf dem du, Eddie, mit kommentiert hast, gemeinsam mit den Kollegen, auch im On, die übrigens alle herrliche Helme getragen haben, Olli Sittler habe ich gesehen, Anna Fleischhauer, Patrick Simon, aber was der Patrick Simon da in der Startaufstellung beim Restart morgens um 7 da veranstaltet hat, irgendwie, der kannte ja jedes Auto, der kannte ja jeden Reifen, der kannte jede Schraube persönlich, das war unfassbar, ich habe wirklich den Hut gezogen, also diese Übertragung, Hammer, mein Top. Das hat so Bock gemacht. Und da bin ich dann auch wieder echt der Romantiker und sage, Leute, Rockefeller, Wittmann, Glock, von mir aus auch Rast, aber der fährt dann Formel E, mal gucken. Aber alle da rein, seht zu, dass ihr die Kohle zusammenkriegt, setzt die in diese Autos und lasst die nächstes Jahr diese DTM fahren. Ich schwöre, die Einschaltquoten werden doch deutlich nach oben gehen, weil wir nämlich wieder auch Marken gegeneinander haben und Namen. Das habe ich am Wochenende so gedacht. Das war meine romantische Vorstellung, als ich diese großartige Übertragung gesehen habe.
Ja, das freut mich natürlich besonders. Glaub mir, das war ein harter Ritt. Und die Kollegen, und wenn ich jetzt mal Patrick Simon einfach mal rausgreife, ich kann dir sagen, alles, was du da gerade gesagt hast, stimmt. Der kennt wirklich jede Schraube, der kennt wirklich jeden Mechaniker da. Das Geilste war ja, als er dann noch den frisch gebackenen Papa da ausgegraben hat, der da Vater geworden ist.
Und kommt zurück, der fährt ins Krankenhaus, begrüßt sein Kind, fährt zurück und fährt den letzten Stint. Wer war der denn nochmal? Ich war irgendwie Ich habe das gehört.
Weiß ich schon gar nicht mehr, weil ich so viele Daten und so viele Ergebnislisten und sonst was studiert habe. Ich weiß nicht, wie Timo es empfunden hat. Ich weiß aber, dass Timo auch zugeguckt hat. Und das war ein großes Miteinander. Also das ist so ähnlich wie bei uns bei der Run Racing Familie. Danke dafür fürs Top des Wochenendes. Schließt sich übrigens direkt an mein Top des Wochenendes an. Ich habe ja ein Jahr Pause gehabt beim 24-Stunden-Rennen. Mein Top des Wochenendes gehört einem gewissen Michel Pate. Den werdet ihr nicht kennen.
Doch.
Das ist der Leiter von Nürburgring TV.
Nachts mit dir kennengelernt.
Ja, genau. Den habe ich euch mal vorgestellt, weil er die DTM besucht hat. Und den küre ich deshalb zum Top des Wochenendes, weil der Michel ein Kind der Eifel ist. Der lebt da, der hat da ein Studio, ein gläsernes Studio, in dem du dich auch sehr wohl fühlen würdest, Matthias, was so unser Aufenthaltsraum war. Ihr müsst euch ja vorstellen, durch Corona bedingt durften wir, obwohl wir da den Stream, ich weiß gar nicht wie viele Stunden netto, aber mal deutlich mehr als 30 übertragen haben, wir durften aber noch nicht mal ins Pressezentrum. So, und dann hat er da eine Wohlfühloase kreiert, wo wir einfach dazu aufgefordert waren, Höchstleistung zu bringen. Die haben wir auch gebracht, am Mikro oder vor der Kamera, wie Patrick Simon, Olli Sittler und Anna Fleischhauer, die im Übrigen auch schon Formel 1 gemacht hat, die das erste Mal im Team war und die das sehr genossen hat mit uns. Und deine Sorge mit den Kameras für die Nordschleife, für ein DTM-Rennen auf der Nordschleife, kein Problem. Da haben wir mit Michel Pate in der Eifel die erste Adresse. Ist, wie gesagt, nur eine Kostenfrage. Aber der hat genug Kameras da rumstehen. Da stellen wir schon welche hin, wenn wir da fahren.
Ja, Timo, ich bin meine Lobeshymne losgeworden, aber es war wirklich geil. Also es hat, also Leute, ihr müsst euch das Real Life nochmal angucken, wenn ihr das nicht gehört habt, aber einfach mal, oder nur die letzten zwei Stunden von mir aus, aber einfach das Gefühl, und ich habe ehrlicherweise, Timo, und jetzt gebe ich dir das Wort nochmal rüber, weil ich habe dich vermisst. Ich habe ganze Zeit gedacht, wie geil wäre das gewesen, wenn ich da noch den Scheider hätte auch noch nach vorne brüllen können in meinem Hotelzimmer am Roten Baum.
Ja, das ist sehr lieb von dir, vielen Dank. Also es war ja tatsächlich so, und das habe ich ja im letzten Podcast gesagt, da war ja was in der Entstehung und es sah kurzfristig auch wirklich so aus, dass es so wird, dass ich da auch wieder am Lenkrad drehen darf. Da sind wir natürlich irgendwann an dem Punkt, da entscheiden natürlich auch Sponsoren, da geht es auch am Ende des Tages auch um Geld, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Und ja, ich muss auch sagen, ich bin natürlich auch ein junger Gebrauchter, würde ich meinen. Und da macht man auch nicht mehr alles, ne, für ein Apfel und ein Ei. Und deswegen muss man auch irgendwann mal Nein sagen, ne?
Ich habe mal eine Frage, pass auf, wenn du ein junger Gebrauchter bist, was bin ich dann? Aber viel wichtiger, was ist Eddie?
Okay, das überlasse ich den Zuhörern des Podcasts. Lieber, bevor wir schon Beef wieder vom Zaun brechen. Nein.
Das ist doch wieder Frechheit.
Also auf jeden ehrlich. Fall sieht der Eddie heute aus wie ein alter Gebrauchter. Aber auf jeden
Eddie
Fall.
Eddie sieht heute aus, als ob er ein Haarkennzeichen hat. Das könnt ihr mal sagen.
Das geile Haarkennzeichen gefällt mir. Das ist ein schöner Ausdruck übrigens. Ach, ja. Eddie, wir lieben dich. Alles gut, alles gut.
Ich sag jetzt mal bewusst nichts, ne? Aber wenn ihr mein Wochenende hinter euch hättet, dann würdet ihr nicht so aussehen, wie ihr gerade aussieht.
Ja, habe ich ja fast, weil ich musste dir ja halt zuhören. Ich kam ja nicht von dem Stream weg und nicht von der Übertragung Nordschleife, weil es war wirklich geil. Muss ich nochmal auch von meiner Seite unterstreichen. Es ist einfach geil gewesen, zuzuschauen. Du hast immer das Gefühl gehabt, du warst informiert, du hast immer wieder News reingekriegt, ihr habt schnelle Schalten gemacht zu jemandem, der wieder irgendwas wusste oder irgendwas Neues aufgegabelt hat im Fahrerlager, in der Boxengasse. Es war echt geil. Also es hat richtig Spaß gemacht. Auch das Wetter war scheiße, aber das war natürlich auch für die Spannung geil.
Eben, da komme ich nämlich zu meinem Flop des Wochenendes. Ihr wisst ja, dass ich ein bisschen was mit unserem Ausrüster, mit Handstich zu tun habe. Wisst ihr, wie froh ich war, dass ich alle Handstichjacken, die ich besitze, mit hatte? Weil die habe ich nämlich an frierende Menschen verteilt, weil es war echt, ich erinnere mich an die Pause, die ich da hatte, als es geregnet hat, da könnte man jetzt sagen, was will der Mielke eigentlich? Der hatte dann 9,5 Stunden Pause in der Nacht. Ja, aber bis das erstmal feststand, dass wir 9,5 Stunden Pause hatten, war es 2 Uhr morgens. Das heißt, wir haben dann die Boxengasse gefilmt, haben mit Patrick Simon zusammen trotzdem Programm gemacht und sind dann morgens um 5.45 Uhr wieder da gewesen. Und da gucke ich auf mein Thermometer in meinem Auto auf den 8 Kilometern zur Nordschleife. Da stand 4 Grad. Da habe ich nur gedacht, meine Fresse. Fresse, 4 Grad, wie viele Jacken hast du noch im Auto? Gut, die Jacken hatte ich noch. Und dann habe ich gedacht, wie sollen denn die bitteschön die Reifen in irgendein funktionierendes Fenster kriegen? Wie soll denn das gehen mit der Reifentemperatur? Also das war ein völlig anderes 24-Stunden-Rennen, mit dem Flop eben halt Wetter, weil das ist von einem Wochenende, und wir erinnern uns, wir hatten letztes Wochenende noch 24 Grad in der Eifel, als wir da waren mit der DTM. Und dann hast du auf einmal 4 Grad morgens um 5.45 Uhr auf dem Thermometer. Glaubt mir, da muss man schon relativ einen Riss in der Birne haben und einen Nagel im Schädel haben, um dann motiviert zur Arbeit zu fahren. Aber freut mich, was du gesagt hast, Matthias, diese 2 Stunden da, ohne dass irgendwas ging, am Sonntagmorgen mit Patrick Simon, das war so ein bisschen wie das legendäre Tor damals in Barcelona.
Madrid
war es, stimmt. Aber ich habe nicht eine Sekunde Langeweile gehabt, sondern ich fand das super.
Ja, fand ich auch. Du hast mir leider meinen Flop jetzt weggenommen, weil ich auch das Wetter scheiße fand. Bei mir aber eher aus dem Grund, weil ich nachts nicht gucken konnte und kein Racing sehen konnte. Aber egal, ich habe dann ganz kurz vielleicht, Timo, und dann freue ich mich auf deinen Top und Flop. Aber mein Flop, Achtung, haltet euch fest, ist der FC Schalke 04.
Ups. Was soll ich als Bremer dazu sagen?
Ich habe keinen anderen Flop, aber ich habe mich in der Sportwelt am Wochenende, ich habe mich so aufgeregt über diese Leistung. Deswegen ist das sportübergreifend. Sorry, liebe Motorsportfreunde, dass ich jetzt hier mit Fußball anfange. Ich höre auch dann schon wieder auf, aber das ist mein Flop. Ich bin Schalker. Das zu sehen, tut in der Seele weh. Endlich ist dieser Trainer weg. So.
Ja, aber Gott sei Dank, dass ihr so eine Gurkentruppe da habt, weil ich wüsste keinen anderen Gegner, gegen den meine Bremer in der momentanen Verfassung auch nur annähernd irgendwie hätten gewinnen können. Das war nochmal so ein kleiner Motivationsschub für mich in Eifel. Ich konnte natürlich nicht gucken, aber als ich gesehen habe, 0-3, dreimal Niklas Füllkrug, obwohl man sich da aus Bremer Sicht auch fragen muss, warum hat der Füllkrug beim ersten Spieltag nicht von Anfang an gespielt, ist ja auch so eine Geschichte mit den Trainern, die du da ansprichst. Ja, tut mir leid für dich, Matthias, tut mir wirklich leid, aber gönn doch mal. Wir haben es echt gebraucht hier in Bremen.
Schluss mit Fußball.
Und wo die Schalker noch so gut angefangen haben, die neue Saison wie noch nie zuvor, nur 3 Punkte Rückstand auf Bayern.
Schluss mit Fußball. Absolut. Das hat Timo. Wir haben so eine DTM-WhatsApp-Gruppe. Das hat Timo reingeschickt. Überragend. Bester Schalker Saisonstart in der Geschichte, nur 3 Punkte hinter Bayern.
Überragend. Ja, bei dem Scheider wird das Lachen auch noch vergehen, weil nur für die Podcast-Hörer, der Scheider ist Dortmunder, ne? Und ihr habt euch auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Ich bin ja da schon auch einiges gewohnt. Also ich reg mich nicht mehr auf. Also ich bleib lieber beim Motorsport und nimm das dann
zur Kenntnis. Hast du den Top und einen Flop? Dieser Atmer von dir, der. Ja, jetzt habe ich, pass auf, wir reden seit 36 Minuten. Es kann nicht sein, dass ich dich auf dem falschen Fuß erwische hier.
Jetzt wird's episch. Wenn der so atmet, wird's episch bei Scheider. Also, doch, da kommt jetzt was ganz Großes.
Nee, gar überhaupt nicht, weil ich mir keine großen Gedanken über Top und Flop gemacht habe, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich mehr zu Hause vorm Fernseher Zeit verbracht habe und Motorsport von MotoGP über Rallye WM über 24 Stunden alles Mögliche angeschaut habe.
Weißt du, was du sagen könntest? Ich habe für dich einen Top. Ja. Der Top ist deine Frau, dass sie dir das erlaubt hat.
Ja, die ist vor allen Dingen, meine Frau ist wirklich mein Top, aber das ist ein anderer Grund. Wir sind nämlich heute, wir haben Jahrestag und ich habe es nicht.
Ja, nee. Genau. Du hast es nicht vergessen.
Live im Podcast? Ja, Wahnsinn. Tatsächlich. Scheider hat Hochzeitstag, ja. Jahrestag. Genau. Hochzeitstag oder Jahrestag?
Hochzeitstag, ja, tatsächlich.
Scheider hat Hochzeitstag live im Podcast. So, wo ist der Blumenstrauß? Ja. Also irgendwie müssen wir das jetzt bildlich dokumentieren.
Das ist sehr, sehr lieb. Also ich habe heute die schönste WhatsApp ever meines Lebens von meiner Frau bekommen, dass ich Gänsehaut hatte, Tränen in den Augen und ich dachte, was habe ich denn verbockt, dass ich so eine brutale Nachricht kriege? Also
Kannst du mir die mal weiterleiten?
Ich muss ja mal aufpassen. Ich habe ja in meinem Umfeld so ein paar Jungs, die, wenn ich sowas erzähle und deren Frauen, Freundinnen dabei sind, die immer sagen, Halt's Maul, das muss ich auch noch so romantisch mit meiner Frau sein. Also tatsächlich, ich bin super, super glücklich, meine Frau zu haben und der Tag heute bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel.
Das ist doch schon mal ein herrlicher Top. Glückwunsch.
Dankeschön.
Kann ich übrigens beurteilen, das ist so ähnlich, wie wenn ihr da, die alle unseren Podcast hört, einen Lottoschein ausfüllen, an nichts glaubt und denkt und einen Sechser im Lotto habt. Das ist die Jessica für den Kollegen Scheider.
Dankeschön.
Ja. Wenn ich das mal so in Worte fasse.
Vielen Dank, Eddie, das geht runter wie Öl. Habe ich echt Glück gehabt, dass sie mich genommen hat.
Eddie,
Scheiße, dass Jessica den Podcast nicht hört.
Doch.
Ach, klar.
Ich schicke den Link und ich wollte, Eddie, du hast mir auch hier wieder alles vorweggenommen. Ich wollte das gleich Gleiche sagen, ist ja völlig klar. Nee, aber sie hat übrigens Promi-Boxen geguckt, darüber habe ich mich sehr gefreut.
Ja, also, ja. Also,
ja, das weil Scheider nebenan 24-Stunden-Rennen geguckt hat.
Also, so logisch. Soll ich jetzt wirklich sagen, was der Herr Killing mir gesagt hat, wo ich geschrieben habe, oh, heute Abend kommt Promi-Boxen? Weißt du noch, was du mir geschrieben hast, Matthias?
Kannst du aber auch, doch, weil Katze kann man öffentlich nicht sagen.
Ja, ja, ist schon klar, genau. Ja. Ihr könnt euch ja selber gerne ausmalen, was er mir gesagt hat.
Ja, also, um das mal auf den Punkt zu bringen für den Zuhörer, der Killing hat deshalb Promi-Boxen moderiert, weil er ist genauso einer wie diese DTM-Fahrer, über die wir vorhin gesprochen haben, die so viel Geld fehlen. Der Killing, den kann man buchen, den könnt ihr auch anrufen, der moderiert auch eure Kegelveranstaltung unten im Keller, Hauptsache der Scheck stimmt. Ja, ist doch
nein,
so.
Nein, ich bin, dann bin ich auch eher wie Timo.
Du bist käuflich.
Ich bin junger Gebrauchter. Ich muss auch nicht mehr alles machen. Ich bin auch ein junger Gebrauchter.
Bisschen aufpoliert.
Ja, und wisst ihr was, wenn man Pech hatte in seinem Leben, was das angeht, ob ich nicht sagen, dass ich Pech hatte, dann ist man auch als alter Gebrauchter irgendwann so heiß auf Motorsport. Also das kann ich ja jetzt sagen, weil ich glaube, von meinem Arbeitgeber beim 24-Stunden-Rennen hört keiner zu. Wisst ihr was, das 24-Stunden-Rennen war so geil, das hätte ich alter Gebrauchter sogar auch umsonst kommentiert, aber sagt's keinem weiter.
Ja, das macht dich ja auch aus, Eddie. Da muss man ja auch mal einen Hut vorziehen, oder, Matthias?
Weil ja, 100%.
Ob es jetzt mal eine IDM ist, ob es MotoGP ist, ob es DTM ist, ob es 24 Stunden ist. Eddie, da muss ich auch mal einen Hut vorziehen. Jetzt ziehe ich meine Mütze mal kurz aus. Du bist ja ein positiv bekloppter Mensch, was Sachen Motorsport betrifft. Und auch noch Hobby-DJ nebenbei. Wenn es mal irgendwo dramatisch ist, mit Musik fehlt, ist Eddie auch da. Also, ja, liebe Leute da draußen, also nicht nur einen Herrn Killing kann man buchen, sondern auch einen Herrn Mielke für alles, was am Mikrofon und aus den Boxen so kommen muss. Da findet er Lösung.
Und wenn ihr dem Eddie eine Reise bucht, es ist überhaupt kein Problem, es können gerne die kleinsten Mietwagen sein, er hat da keine Ansprüche, der nimmt einen Opel Mokka, der nimmt einen Ford Puma, das ist überhaupt kein Problem, das ist ja alles gewöhnt, damit fährt er durch ganz Deutschland, da hat er keine Ansprüche. Ne?
Pass auf, jetzt ernsthaft zum Thema Mietwagen, nachdem ich das letzte Mal mit dem Puma ja einen echten Griff ins Klo hatte. Nee, ich habe so eine Anfrage von Sixt bekommen, bewerten Sie unsere Performance. Habe ich gemacht und habe reingeschrieben, wie ich den Ford Puma so fand. Ich habe von so einem Manager eine Antwort gekriegt. Nein. Und der hat mir versprochen, wenn ich nach Zolder, doch, 2 Stunden später hatte ich eine Antwort von diesem Sixt-Manager und der hat mir versprochen, wenn ich das nächste Mal am Bremer Flughafen, das wird in 2 Wochen der Fall sein, wenn ich mit euch Schneehasen, ich glaube mit Timo nicht, weil der wieder Rallycross fährt, aber wenn ich nach Zolder fahre, dann kriege ich ein gutes Auto. Ich werde drüber berichten. Ich bin jetzt schon mal ganz gespannt, was denn das für ein Auto sein wird. Und Matthias, weil du es angesprochen hast, Timo hat es angesprochen, IDM, Jonas Folger ist am Wochenende IDM-Champion geworden und die MotoGP hat einen neuen WM-Führenden, weil Andrea Dovizioso ist abgeräumt worden, der hatte Pech. Fabio Quartararo ist in Barcelona mal wieder auf Platz 1 gefahren, ist der WM-Führende und ja, Valentino Rossi leider gestürzt, aber das erzähle ich im nächsten Podcast zu Valentino Rossi und GT3-Autos und DTM. Mehr sage ich nicht. Habe ich noch eine spezielle Idee?
Idee oder hast du die Idee von Wale selbst? Hat er Bock?
Ja, so 50-50. Der hat Bock, aber das erzähle ich euch nächste Woche erst.
Okay.
Killing runzelt die Stirn. Killing runzelt die Stirn.
Wenn ich mir vorstelle, also Wale in einem Porsche, weil ich jetzt Porsche-Fan bin, ich bin Porsche-Jünger, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Wale in einem Porsche, das wäre für mich das gleiche wie Messi für Schalke.
Massive, wow, ja, so ungefähr. Ja. Das hört sich, könnte man fast vergleichen. Aber er fährt ja, ist ja tatsächlich im GT-Auto schon mit Ferraris unterwegs gewesen. Das ist eher die Leidenschaft von Herrn Valentino. Aber der ist ja momentan, der hat einen neuen Frühling, ne? Der war mega auf Platz 2 liegen, zwar auf die Schnauze gefallen, aber der macht der MotoGP auch gerade wieder einen guten Job. Der ist wieder heiß, da kann man viel drauf halten und vielleicht auch auf 4 Rädern. Eddie, das überlassen wir dir dann.
Der hat für Petronas unterschrieben und das Petronas-Team wird geleitet von meinem guten Kumpel Johann Stiegefeld. Was glaubt ihr, wie viel SMSen ich schon zu dem Thema an diesem Wochenende hin und her geschrieben habe. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich stelle mir gerade vor, Pressekonferenz in Tavuglia auf der Ranch, Moderation live in Satz 1.
Ich warte immer noch auf die Ranch übrigens, ne?
Ja, das kommt dann auch schon. Das machen wir einhergehend mit der Pressekonferenz. Also, man muss ja auch mal ein bisschen spinnen dürfen. Aber glaub mir, so weit weg ist das gar nicht. Weil der Wale kennt zum Beispiel das 24-Stunden-Rennen ganz genau. Der kennt die DTM ganz genau. Ihr erinnert euch ja, Andrea Kaiser mit ihrem geliebten und geschätzten Göttergatten Sébastien Ogier auf der Ranch. Da hat Wale das in die Kamera versprochen, dass der Scheider auf die Ranch kommen kann und dass er bald ein DTM-Auto fährt. Und jetzt haben wir GT3-Autos, die er kennt. Also da wäre ja theoretisch, um die italienische Flagge hochzuhalten, auch Ferrari möglich. Ich check das mal ab für euch. Das wird nicht bis nächste Woche klappen, aber nächste Woche erzähle ich euch mehr zu meiner Idee.
Okay, pass auf. Und ich habe jetzt noch einen Punkt. Also wenn ich jetzt höre, dass du am Wochenende zum Thema Wale ganz viel SMS irgendwie bekommen hast und Petronas und so weiter und auf der anderen Seite die Mettbrötchen organisiert hast. Also die Range, die, in der du dich bewegt hast am Wochenende. Ich sag mal zwischen Mettbräunchen und der Mettbrötchen und der Fleischerei Jonas in Döttingen und Wale und Petronas. Eddie, ich da wirklich, was du alles in deiner Birne hast und wo du, auf welchen Ebenen du kommunizierst, Chapeau.
Pass auf, kommt noch schlimmer. Die Mettbrötchen waren, wie gesagt, vom 10Q Racing Team.
Ach so, die waren gar nicht
vom Fleischerei. Schreibe ich original. Nee, die waren vom 10Q Racing Team. So, dann schreibe ich in unsere Gruppe, möchte jemand ein Mettbrötchen? Und dann habe ich einen Fehler gemacht, weil alle meine Sprecherkollegen, ne, Lars Gutschke, Jörg Henning, Olli Martini, Uwe Winter, sind Mettbrötchen crazy. Komplett crazy. Und dann habe ich eine Frage gestellt und habe dann gefragt, weil ich Zwiebeln hasse. Ich bin Zwiebelhasser. Ich esse Mettbrötchen ab und zu mal, aber ohne Zwiebeln, mit Salz und Pfeffer, weil ich keine Zwiebeln sehen kann. So, und dann schreiben die zurück in die Gruppe, was ist denn das für eine Frage? Es gibt doch gar kein Mettbrötchen ohne Zwiebeln. So, dann habe ich quer durchs Fahrerlager, die waren auch noch Box 29, also ganz am Ende der Anlage, unser Sprecherplatz war da, wo wir letzte Mal bei der DTM unser Büro hatten, im Tower, dann bin ich durchs ganze Fahrerlager mit frisch geschälten Zwiebeln, die wirklich selbst trotz der Schutzfolie, die da drüber war, gestunken haben wie die Sau, bin ich durchs ganze Fahrerlager zu meinen Sprecherkollegen und habe den Mettbrötchen gemacht. Aber wisst ihr was? Die glücklichen Augen waren es wert.
Ich hab mir gerade den Folgentitel aufgeschrieben. Den muss ich mir ja mal ausdenken dann, nachdem wir gesprochen haben. Der heißt, diese Folge, das wissen unsere Zuhörer, weil sie hören es gerade, diese Folge heißt Mettbrötchen ohne Zwiebeln.
Gefällt mir.
Das ist gut. Wir haben 45 Minuten voll. Wollen wir noch was besprechen oder freut ihr euch schon auf nächste Woche?
Freude riesig. Nächste Woche Vorfreude auf den Podcast, aber vor allem Vorfreude auf Zolder in zwei Wochen. Timo, du hast Formel 1 geguckt, glaube ich, als Einziger, ne?
Ja, ich habe immer wieder hin und her geschaltet, weil es war ja sau viel unterwegs dieses Wochenende zwischen MotoGP, 24 Stunden und tatsächlich Formel 1. Und da kommt auch ein bisschen mein Flop zum Thema Formel 1, den ich habe. Und das waren die Stewards in Sachen Bestrafung Lewis Hamilton. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber Lewis Hamilton hat vorm Start schon zweimal 5 Sekunden Strafe bekommen. Warum? Er fährt aus der Boxengasse, fragt sein Team an, ob er am Ausgang der Boxengasse Practice-Starts machen darf. Hat er 2 Stück gemacht und dann im Rennen haben die Stewards ihn für dieses Vergehen, obwohl er an einer Stelle stand, wo es weder Risiko noch sonst was war, hat er zweimal eine 5 Sekunden Strafe bekommen, im Rennen sozusagen. Dann dafür, dass er vor der Einführungsrunde oder vor dem Verlassen oder nach dem Verlassen der Boxengasse den Practice-Start gemacht hat. Ist für mich, es gibt natürlich ein Reglement, er hat das gleich über Funk gefragt auch. A, für was bin ich bestraft worden? B, ist das so im Reglement vorgesehen? Und hat übelst geschimpft auf die Stewards. Und das ist so eine Situation, klar, es gibt natürlich Regeln, es gibt richtige Plätze oder auch nicht richtige Plätze zum Start-Practice machen. Bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil er ist extrem hart gegen die Stewards vorgegangen. Und das sind so Situationen, weil es mich in der Rallycross jetzt auch letztes Wochenende mal mit so einer Situation, mit einer anderen Situation getroffen hat, was Stewards Entscheidung betrifft, dass Stewards einfach im Sinne des Racings öfters mal die Augen aufmachen sollen, sich mal mehr damit beschäftigen sollen, wenn man hinterm Lenkrad sitzt und wirklich die Situation genau begutachten. Und dann vielleicht auch, wenn es im Reglement so oder so dargestellt ist, was gegen den Sportler in dem Moment spricht. Aber da sollte immer der Sport im Vordergrund stehen, in meinen Augen. Und solange es keine Gefährdung ist oder wie auch immer, sollte man im Sinne des Sportlers entscheiden. So sehe ich das zumindest. Deswegen ist das mein Flop des Wochenendes. Und ja, Formel 1, Lewis ist noch Dritter geworden, ein Bottas-Sieg und Verstappen auf 2. War das Ergebnis ein leichter Lichtblick von Ferrari, die sich besser, zumindest Leclerc besser verkauft haben dieses Wochenende mit der Option oder mit der Hoffnung, dass es sich weiter jetzt in die richtige Richtung entwickelt. Also da war das Thema Formel 1 in Sochi jetzt für mich jetzt nicht ein Highlight des Wochenendes, aber es ist halt gelaufen. Ich habe lieber den Eddie geguckt beim 24-Stunden-Rennen.
In der Tat, ich auch. Aber,
wie schön.
Aber es hat, wäre übrigens mal ein gutes Thema, finde ich. Könnten wir mal vielleicht nächste Woche drüber sprechen. Vielleicht gibt es auch Meinungen von euch da draußen. Schickt uns das gerne über Instagram, über die persönlichen Messages @Timo Scheider, @EddieMielkeOfficial oder @MatthiasKilling. Ich würde gerne mal über die ein oder andere Stewards-Entscheidung tatsächlich auch sprechen oder über grundsätzlich diese Entscheidung, weil mich wurmt das auch manchmal in der DTM. Da finde ich auch an der einen oder anderen Stelle, denke ich so, ach Mann, ey, warum denn jetzt hier eine Strafe? Der ist dem da halt ein bisschen reingeditscht, aber ne? Finde ich ein spannendes Thema.
Ja, das Problem, also wenn man permanente Stewards hat, ist das schon mal eins, was ganz gut ist. Also das heißt, wenn die Stewards immer mit der Rennserie von A nach B ziehen, dann ist das immer ganz, ganz sinnvoll, weil die Stewards eben das ganze Jahr sehen, den Charakter von dem Fahrer vielleicht auch dadurch ein bisschen kennen und deswegen die Entscheidungsfindung ein bisschen einfacher ist. Wenn es aber, was teilweise oder sehr oft der Fall ist, dass rotierende Stewards da sind, das heißt, die kommen frisch zu einem Wochenende dazu, da ist ja nur ein oder der andere permanent, dann wird so eine Entscheidungsfindung schwieriger und dann entscheidet einer vielleicht eine Situation, die er mit einem Gesamtbild von einem Jahr vielleicht gar nicht getroffen hätte. Die trifft er halt nur in dem Moment, das ist wie eine Schiedsrichterentscheidung, die ist dann mal falsch und das ist auch völlig legitim, das kann man ja mal machen, aber es tut dann trotzdem weh und wie auch in meinem Fall bei der Rallycross, dann sind ja plötzlich 10 Meisterschaftspunkte flöten gegangen und die sind einfach viel wert und dann ärgert es einfach einen doppelt. Klar kann man sagen, okay, ist eine Situationsentscheidung, die ist halt gemacht, wie ob es jetzt ein Elfmeter beim Fußball ist oder nicht, aber die Auswirkungen hintenrum sind halt gigantisch groß teilweise.
Also wir merken schon, das ist ein Thema. Können wir echt mal besprechen, zumal ja nächstes Wochenende, ich weiß gar nicht, was motorsporttechnisch los ist, muss ich nochmal gucken. Wir werden.
Och, irgendwas werden wir schon
finden. Wir werden auf jeden Fall was finden, was wir besprechen können und dann vor allem vorausblicken auf Zolder, weil jetzt geht's ja in die heiße Phase in der DTM, sprich 3 Rennwochenenden noch, der Meisterschaftsdreikampf offen wie nie. Robin Freins, nach wie vor mein Favorit, meine Herren. Ich weiß, ihr habt 10-mal gesagt, ich habe keine Ahnung, aber das letzte Wochenende hat gezeigt, dass der Killing doch ein bisschen Ahnung hat.
Der arme Robin hatte übrigens Grippe, ja. Konnte beim 24-Stunden-Rennen überhaupt nicht fahren. Covid-Test übrigens negativ. Apropos Covid-Test, muss ich auch noch kurz erzählen. Kelvin van der Linde, den treffe ich, wie er gerade aus dem Heli steigt, zum Hotel geht, einen Burger isst, weil er in Zandvoort auch ein GT-Rennen gewonnen hat, mal eben nebenher als Audi-Werksfahrer. Also der war in der Eifel, hat seine Pflicht-Training-Session gefahren, ist nach Zandvoort, gewinnt in Zandvoort, lässt sich andauernd Corona testen. Der kann keine Wattestäbchen mehr sehen. Ja, im Rennen lief es da nicht ganz so gut. Platz 6 mit René Rast, glaube ich übrigens. Gucke nach links auf die 24-Stunden-Liste. Nächste Woche reden wir aber mal über DTM, ne?
Ja, genau.
Also nicht über DTM-Zukunft, nee, sondern über Zolder.
DTM-Sportlich, DTM-Meisterschaftsdreikampf. Und da bin ich mal sehr auf eure Meinung dann auch gespannt, ob ihr bei Robin Freins ein bisschen näher an mir dran seid.
Ah, übrigens, just to know, ich fliege erst Montag. Am Abend komme ich erst an von Schweden. Ich fliege nach Schweden zu meinen Autos und mache da Service, damit der im Winter wieder gedriftet werden kann. Das heißt, da müssen wir uns noch ein zeitliches Thema aussuchen für die Produktion des Podcasts, bitte.
Das machen wir dann. Und ich muss jetzt unter die Dusche und lege mich noch einen Moment hin.
Dachte, es mir wäre ganz gut auf jeden Fall.
Ja, ich lege mich auch hin ohne Dusche.
So machen wir das. Also, ihr Raketen.
Tschüss.
Tschüss zusammen und euch natürlich ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Das hat viel Spaß gemacht, viel Freude. Ja, immer wieder eine tolle Runde, die hoffentlich euch genauso gut gefällt wie uns. Wenn es euch gefällt, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder teilt einen Screenshot, teilt es weiter, dass es diesen Podcast gibt. Dafür ein großes Dankeschön. Bis bald.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.